meine Hyperaktivität, meine Ungeduld, dass ich ein aufbrausendes Naturell habe, mit allen Vor- und Nachteilen, ist zum Beispiel so etwas, oder, was ich mir anders würde wünschen, aber es ist immer wieder auch da. Muss ich akzeptieren, manchmal bei Leuten mich entschuldigen, das gehört auch dazu. Und das kann auch durchaus auch Beziehung schaffen.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Der Martin von Chenu ist seit mehr als 30 Jahren geheiratet, hat 4 erwachsene Söhne und arbeitet seit Jahrzehnten in Sozialarbeit. In seinem Leben hat er viele Projekte und Unternehmen initiiert, unter anderem die erste Schuldensanierungsstelle im Berner Oberland oder auch der erste Indoor-Skatepark in Schweiz, das Rollorama. Das verdankt er nicht zuletzt seiner Hyperaktivität, die aber auch eine Last ist in seinem Leben. Er hat dank schmerzhafter Erfahrungen gemerkt, dass er Grenzen hat und dass Grenzen auch gut tun können. Mehr darüber erzählt er uns jetzt. Schön, bist du mit dabei. Mein Name ist Sarah Maria Graber.
Herzlich willkommen, Martin von Kennel.
Ja.
Von Kennu.
Ja, von Kennu. Von klingt adlig, aber wir sind irgendwann mal verarmt. Wir sind nicht mehr adlig. Das hat mir mal ein von May gesagt. Genau, ich war mal mein Chef, der Zuerste, und er gesagt, du bist kein Adliger mehr. Okay. Ist in Ordnung so.
Ja, danke, dass ich dich besuchen darf. In Jaberg, ein wunderschönes Örtli, wunderschönes Haus, das ihr bewohnt, du und deine Frau hier, mit einem wunderschönen Ausblick.
Das ist eine alte Bauernhütte, 170-jährig.
Ja, sehr schön. Gemütlich.
Ja, danke.
Holzig, charmant eingerichtet. Du sagst mir, du drehst nicht gerne Helm auf dem Velo. Du sagst mir, du gutest dich nicht gerne an im Auto.
Ui, es war böse.
Und du hast nicht gerne einen Chef.
Ja, es ist alles zusammen wahr. Was schliessest du daraus?
Warum?
Ich denke, es hat schon mit meiner Kindheit, mit meinem Typ, Charaktereigenschaften, die man auch ein bisschen mitbekommen hat. Wir haben ein bisschen viel Wilde in unserer Familie auf der Seite vom Vater, auch von der Mutter. Aber dann hat es auch noch mit der engen Kindheit zu tun, wo man ganz vieles nicht hat dürfen. Und ich habe so einen inneren Reflex, wenn mir jemand etwas vorschreiben will, dann finde ich das Anfang mal nicht gut. Ich will mich selber können schützen. Wenn ich downhille, dann lege ich einen Helm an. Aber wenn ich meine dümmsten Jahre überlebt habe ohne Helm, sehe ich nicht ein, warum ich es am Weg zur Arbeit einen Helm anlegen sollte. Das passt mir einfach nicht. Das finde ich unsympathisch. Aber es ist total unvernünftig, ich weiss.
Also du bist bewusst, es ist unvernünftig, aber du findest es trotzdem unsympathisch.
Genau. Ja, und das ist meine Freiheit, auch ein bisschen dumm zu sein, aber dafür Freiheit. Schau, mit Sicherheit geht Freiheit und mit Freiheit geht eben auch die Sicherheit. Das beißt sich. Und wir kippen heute ein bisschen auf eine Seite runter, wenn ich sehe, die Kinder müssen überall, auch beim Scheinen, Rückenschoner, Knieschoner, wir kommen manchmal vor, wie in Rüstungen die Leute heute. Und da bin ich halt noch anders aufgewachsen. Ob ich der Mut zum Risiko, dass mal etwas passieren kann, das hilft nämlich auch, Verantwortung zu übernehmen und eigentlich eine innere Vorsicht zu entwickeln.
Du hast angesprochen, du bist eng aufgewachsen in deiner Kindheit. Das heisst, du bist in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen, in einem eben engen religiösen Elternhaus. Was heisst das?
Ja, das ist einfach eine Freikirche. Wo es ganz stark darum gegangen ist, ein tugendhaftes Leben zu leben. Und da hat man natürlich kategorisiert, was ist tugendhaft, und da hat man darauf geschaut. Nebenan hat es natürlich ganz viele Grauzonen gegeben, wo man nicht drüber geredet hat, und sonst hat man sie auch gar nicht ausgehalten. Also, natürlich hat man nicht Alkohol getrunken, man hat nicht dürfen rauchen, man hat nicht dürfen Fernsehen schauen. Mein Vater hat sich mal ein Radio gekauft und er hat irgendwo eine Werbung gelesen, der Radio bringt die Welt ins Haus da in den 60er Jahren. Und dann hat er den zum Fenster rausgeschossen, weil er hat nicht die Welt in seinem Haus wollen haben, er hat ein Haus wollen haben, das eben Gott nachfolgt. Und später haben sich entwickelt, meine Eltern, aber sie haben bis hinten raus, sie sind schon lange gestorben, der Fernseher hatte in einem Schaft. Und wenn Besuch kam von ihren Brüdern und Schwestern, dann hat man den Schaft zugetan. Mhm. Ja, so macht man es halt, oder?
Ja, so hat man es gemacht. Also, dein Vater, was hast du für Erinnerungen an deinen Vater?
Nebst dem Radio nicht wahnsinnig viel. Ich hatte das Pech, ich hatte einen Vater, der Epileptiker war und der war jahrelang mit zu viel Medikamenten versenkt und hätte das nicht präsent sein können. Erst als wir erwachsen waren, haben wir das dann in Frage gestellt und dann hat man die Medikation neu eingestellt. Das ist halt in den 70 Jahren hat man das so gemacht.
Also was heisst, er ist medikamentös versenkt?
Genau, als Epileptiker war er einfach sediert, damit er keine epileptischen Anfälle mehr hat.
Und das heisst, er ist vom Gemüt her...
Ja, genau. Er hat sehr viel geschlafen. Er hat dann irgendwann mal eine Rente bekommen. Und das wiederum hat auch einen Bezug, dass ich heute Sozialarbeiter bin. Aber er hat nicht so präsent sein. Und das habe ich als Bub nicht so schlimm gefunden. Weil ich habe meine Streiche machen können. Und ich habe nicht so einen präsenten Vater gehabt, der das landen konnte. Ich habe vier Schwestern gehabt. Die Mutter war sehr beschäftigt mit denen. Und da konnte ich mir sehr, sehr viel Freiheit rausnehmen. Und das habe ich genossen. Ich habe erst, als ich selber Vater geworden bin, gemerkt, dass mir dort auch etwas fehlt. Ein Vater, der eine Linie vorgibt. Und das hat auch noch ein bisschen zu diesem rebellischen, eigensinnigen, eigenmächtigen Mensch beigetragen.
Mhm. Also kein Vater, der sagt, du musst dich angurten, musst den Helm anlegen.
Genau, das habe ich immer alles selber entschieden.
Mhm. Und wie war deine Beziehung zu deiner Mutter? Du hast gesagt, sie war beschäftigt.
Ich war natürlich der einzige Bub und weil der Vater nicht herum war, ich auch gegen mich mehr Vaterersatz geworden. Das hat mich in eine Enge hineingetrieben, wo dazu geführt hat, dass ich dann mit 20 in Bern eine Wohnung gesucht habe und Mutter am Tag vorher gesagt hat, ab morgen lebe ich in Bern. Weil sie hat ja gewusst, dann ist sie ab dem Tag an traurig und wenn ihr es vorhin sagt, ist sie ab dem traurig und das habe ich nicht wollen. Ergo habe ich es einfach auf die Art und Weise gelöst, dass ich mich losreissen musste, von dieser Rolle ein Stück weit Vaterersatz zu sein. Mhm. Halt auch in dieser Welt, oder wo der Mann eigentlich wichtig war, sie hätte auch Mann müssen sein. Und als ich dann grösser war, oder hatte ich ein Auto, bin ich mit ihr einkaufen. Aber ich war für sie ein Gegenüber, wo es mir nicht mehr wohl war.
Mhm. Also was ich rausgehöre, ist, du warst ein sehr lebendiger Bub, eben ein freiheitsliebender Bub, hast seich gemacht. Wie würdest du dich beschreiben als Bub und Jugendlichen?
Ja, eben, hyperaktiv auf jeden Fall, oder? Immer Lampen mit der Lehrer, in jedem Streich dabei gewesen, in der Pubertät viel, viel Mist gebaut, also die auch mit Alkohol, Auto klauen und rumfahren. Ich bin mit zwei Fahrstunden an der Autoprüfung, weil ich das autodidaktisch mir selber beigebracht habe. Und es sind doch undenkbar heute, oder? Wenn ich ein bisschen zurückschaue, und ich hatte einfach immer Glück gehabt, dass ich nie verwirrt wurde. Meine Schwester ist vor Jugendgericht gekommen. Eine Schwester, ich habe vier, dann weiss man nicht welche. Und mir hat es nie gegeben. Ich bin irgendwie davon gekommen. Und als ich später im Gefängnis geschafft habe, ist mir so bewusst worden, es hat so wenig gebraucht und ich wäre auf der anderen Seite gelandet. Und das macht mich auch demütig.
Ja. Du hast gesagt, bei 20 bist du ausgezogen, du bist mit 20 aber auch rausgeschossen worden, und zwar aus dieser Freikirche, wo du drin aufgewachsen bist.
Genau. Das,
warum?
Das bin ich natürlich dann dankbar gewesen, dass sie mich rausgeschossen haben. Ich hätte es meinen Eltern nicht antun können, aus diesem engen Rahmen rausgehen, so freiwillig, weil das war ein Versagen für die Eltern, wenn die Kinder nicht mehr in die Gemeinde gekommen sind. Da haben sie das Gesicht verloren. Und so haben wir es einfach provoziert. Wir haben Jugendabende gemacht, wir haben Musik gemacht mit Schlagzeug. Und das war eben auch vom Teufel gewesen, das Schlagzeug. Und ja, dann haben sie dann mal gefunden, ich sollte doch meinen weltlichen Weg gehen. Sie gehen ihren geistlichen Weg und haben mir verboten, weiterhin ihrem Chor zu singen. Und das habe ich dankbar entgegengenommen. Und dann ist die grosse Freiheit für mich.
Mhm. Aber der Glaube an Gott, den hast du irgendwie mitgenommen, oder? Das hat dir etwas bedeutet.
Ja, das ist noch komisch. Mein bester Freund hat mit dem auch den Glauben komplett an den Nagel gehängt. Und Ich habe das nicht wollen. Im Gegenteil, ich habe eigentlich nachher gesucht, wie kann ich den Glauben mit Freiheit verbinden. Und dann habe ich so Leute gehabt, wie der Larry Norman, Weißt du, the devil of all the good music. Das sind so meine, so, christliche Rockmusiker, sind meine Vorbilder gewesen. Und ich habe angefangen zu suchen, viel im englischsprachigen Raum, nach anderen Arten der Glauben zeitgemäss zu leben. Und das habe ich dann in einer anderen Freikirche gefunden, wo mir eine Zeit lang auf eine gute Art in diesem Weg auch begleitet hat.
Und weißt, kannst du es erklären, warum ist der Glaube dir wichtig? Sie hast schon irgendwelche Erlebnisse gemacht, wo du hast gesagt, an dem Gott, an dem Glauben halt irgendwie fest, an ihm mit.
Du, das ist schwierig, nach 40 Jahren oder mehr darauf zurückzuschauen. Ich habe mich ursprünglich, da hat man sich ja irgendwann mal müssen bekehren, in dieser Fächle. Und das habe ich ein bisschen widerwillig gemacht, aus einem Grund, ich habe nicht in die Hölle wollen. Ich weiss noch, bevor ich das gemacht habe, gesagt, oh Jesus, ich brauche dich, habe ich noch Jerry Lee Lewis gehört und gedacht, jetzt ist mein Leben fertig, aber jetzt ist es nur noch langweilig, man darf nicht tanzen, einfach nichts, was Spass macht, aber ich will schliesslich nicht in die Hölle, also mache ich das. Und erst auf einem langen Weg ist näher von diesem Angstglauben zu einem selbstgewählten Glauben gekommen, wo seine Auf und Abs aber auch zugelassen hat.
Mhm. Und du hast dann auch wahnsinnig, also du hast dann selber wilde Jahre erlebt, hast ganz viele Initiativen aus dem Boden gestampft, viele Projekte. Was hast du alles gemacht in diesen 20er Jahren?
Also, wir haben als Jungen eine Band gehabt, also eine Country-Rock-Band. Qualität, das ist, lassen wir mal dahin gesagt, aber wir sind auftreten. Wir haben Menschen von diesem Glauben erzählen. Und ich habe verschiedene, also, Hauskreise gehabt, wo man über den Glauben geredet hat. Das sind Leute, die gekifft haben, manchmal bekifft sind die gekommen. Also, ja, wirklich, mir hat's von Anfang an, als ich aus sehr vielen Kirchen draussen bin, gsi, an den Rand der Gesellschaft gezogen. Ein Stück weit ist mir das auch vertraut gsi, weil ja, eine Freikirche im Dorf war auch eine Randgruppe gsi. Ich bin einfach in andere soziale Randgruppen reingegangen. Das hat mich gezogen, zu diesen Leuten. Ich habe dann, mitgeholfen, Gassenarbeit zu machen. Ich habe mitgeholfen einem Team, das in Gefängnis gegangen ist, Gottesdienste machen auf dem Torberg. Da habe ich bekannte Verbrecher kennengelernt, wo man sonst nur eine Zeitung von liest. Ich habe im Ausland Einsätze gemacht, ich habe Bibeln geschmuggelt, in Ostblock, bin mehrmals in Afrika gewesen. Ich habe wirklich das Abenteuer mit Gott gesucht.
Mhm.
Und das ist wirklich gefunden. Und Freikirchen waren dort immer offen für crazy Sachen. Und das war eine gute Plattform für ein totales Ausleben. Und weil ich gerne geredet habe vor Leuten und so, habe ich dort meine Bühne gefunden.
Mhm. Etwas, was ich, also so im Raum Bern, ich bin im Raum Bern aufgewachsen und etwas, was ich mitbekommen habe als Kind und Jugendliche, ist so das Rollorama. Das ist etwas, was du gegründet hast, so mit um die 30 herum, gell?
Genau, das ist nachher schon eigentlich ein weiterer Schritt gewesen. Also, Ende 20 ist irgendwie mehr Richtung Sozialarbeit gegangen. Aber ja, Gassenarbeit mit Pfarrer Sieber habe ich geholfen, eine Notschlafstelle aufbauen in Bern. Und das Rollorama ist nachher eine Initiative gewesen, eigentlich von Freikirchen, Ochilen, von Region Thun. Und durch spezielle Umstände, ich habe einen Seelsorger gesucht, bin ins Gespräch gegangen und komme mit einem Job raus. Dann hat mir gesagt, du bist der, den wir suchen, für das Projekt zu leiten. Ich bin heimgekommen, meine Frau war frustriert gewesen. Du hast eigentlich einen Seelsorger wollen, einen, der deine Knörze hilft, erledigen. Du kommst einen Job zurück. Super, oder? Genau das haben wir gesucht. Und, nachher, das Rollorama ist so freikirchlich gestartet, aber mit einem ganz gesellschaftsnahen Bezug, oder? Also, Arbeitslosenprojekt, wo Skatebahnen baut, Rollerdisco. Ich weiss noch, bei der Eröffnung sind 5000 Leute gekommen, in die Selve, oder? Wir sind mit in dieser Selve gewesen, von den 90er Jahren, in diesem Nachtleben, jeden Samstag Rollerdisco Buffet, am Morgen um 3 Uhr heimgekommen, und am Sonntag entsprechend kaputt gewesen.
Und aber, du hast vorhin erwähnt, du hast eine Frau gehabt, also.
Ja.
Du warst geheiratet schon ja, in dieser Zeit, oder?
Ja, alles so nebenbei.
Und hast du auch schon Kinder gehabt?
Ja, dann haben wir auch schon 3 kleine Kinder gehabt. Und ich habe dann noch Zotz gemacht nebenbei. Ich habe Zotz im Also da muss man ein Praktikum machen. Und dann mit der Soz habe ich diskutiert, ich will nicht neu mehr sonst arbeiten, ich mache das Praktikum dort, wo ich Chef sei, im Rollerama. Und das hat ein bisschen zu reden gegeben. Schlussendlich hatte ich vom Jugendgericht einen Praxisbegleiter, der mich im Rollerama an meiner Stelle, wo ich Chef war, das Praktikum machen lassen. So, weißt du, crazy, oder?
Aber du sagst auch, eben deine Frau, also du hast viele Sachen gemacht, du hast auch Dummheiten gemacht, rückblickend.
Sehr
aber
viele,
deine Frau
ja.
war jemand gewesen, immer an deiner Seite, die dich auch vor ein paar Dummheiten bewahrt hat.
Ja, ja, endlos. Das war natürlich auch lästig gewesen, dass sie mich, ich habe viel gestritten. Weil ich mich nicht so in die Realität, in eine nüchterne Analyse hineinbegeben habe. Und das hat ja gestört. In meinen Träumen, in meinen Ideen. Es ist immer meine
Was
erste...
Was war Ihre Analyse, als Sie dein Leben angeschaut hat?
Ja, Sie... dass ich mehr für die Familie da sein sollte, dass ich nicht immer auf allen Hochzeiten tanzen sollte. Aber schau, im Rückblick kann ich mein Ego von den 30er Jahren verstehen. Ich hatte keinen Vater. Wir hatten drei kleine Kinder. Ich habe erlebt, es geht ohne Vater. Und meine Frau ist eine starke Frau, total gut organisiert. Die hat ja nebst diesen zwei Kindern noch zwei Pfleckkinder aufgenommen. Und ich habe immer das Gefühl, mir braucht es gar nicht. Die macht das so gut. Also habe ich mich aussenum engagiert und sie hat sich intern engagiert. Und, aber für sie war das natürlich auf Dauer nicht befriedigend gewesen, oder? Und ich habe sie auch jahrelang zu wenig gestützt und habe dann eben in den späteren Jahren da einiges zum Gutmachen gehabt. Da kommen wir vielleicht noch dazu.
Da kommen wir noch dazu. Aber es hat dann hat es auch zum Teil ein bisschen gebollet bei euch unter dem Dach. Ihr habt aber gestritten miteinander.
Ja, das kann man schon sagen. Und das hat ja dann nicht so gepasst zu dem super frommen Superchrist, oder? Dass er jemanden hatte an seiner Seite, der so lästig die richtigen Fragen gestellt hat, die ich lieber nicht hätte gehört, oder? Und weil ich auch ein Sturkopf war, wir sind beide sehr dominante Menschen. Ich bin dann auch initiativ und sie ist dann genau, oder? Und da haben wir uns dann schon zoffnen. Und wenn ich nicht auf sie gelost hätte und in den späten 30er Jahren in die öffentliche Sozialarbeit arbeiten würde, wären wir heute auch nicht mehr zusammen. Dann hat sie es irgendwann mal nicht mehr ausgehalten. Weil ein Arbeitsrahmen, der abgesteckt war, wie in der öffentlichen Verwaltung, vom Leiter eines Sozdienst, hat mir geholfen, meinen Rahmen zu finden.
Und also, deine Frau hat immer wieder gesagt, du musst jetzt einen Job finden, oder? Etwas
mach
Fixes,
mal etwas, mach mal etwas. Wo Geld kommt, und wir nicht immer zu viel drehen müssen. Ich habe manchmal nicht gewusst, wie Krankenkassenprämien zahlen, wie der Zins zahlen, und habe gleichzeitig eine Schuldenberatungsstelle aufgebaut. Das muss dir geben, oder?
Mhm. Schon faszinierend.
Ja,
also, du
genau.
hast aus deiner Arbeit im Gefängnis raus, hast du dann eine Schuldenberatungsstelle noch aufgebaut, oder?
Genau, ja, nach der Rollerama-Zeit
ja.
habe ich die Schuldenberatungsstelle aufgebaut.
Und bist aber selber eigentlich ein bisschen finanziell
ja, weil,
herausgefordert
gewesen? Ja, du musst es vorstellen, ich habe es mit Leuten zu tun. Ich war selbstständig, hast es mit Leuten zu tun, die keinen Stutz haben. Ich musste die zuerst die Schulden ausführen und dann konnte sie dann mein Honorar zahlen. Das heisst, die ersten zwei Jahre haben eigentlich nichts verdient. Und also das Geld irgendwie sonst müssen reinschnurren, sage ich heute. Also bei viel im ganzen Land um irgendwelche Jugendmeetings auftreten. Habe so kleine und grössere Engagement gehabt. Und habe aber noch ein Teilzeitpensum gehabt, schon bei einem Sozdienst. Und habe es so durchhangeln.
Mhm. Sie sind jetzt seit 35 Jahren zusammen. Man spürt, wenn du über deine Frau redest, da ist eine grosse Achtung auch ihr gegenüber da, da ist eine grosse Liebe da. Was hat euch geholfen, in all diesen Herausforderungen immer wieder zueinander zu finden?
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben den Mut gehabt, nicht fromme eher therapeutische Sessions zu machen. Da beim Institut für Familie, der Uni Freiburg zum Beispiel, beim Guy Bodemann sind wir auch gewesen. Also wir haben uns Hilfe geholt. Und das sage ich heute mit Überzeugung, Ehe ist nichts Gläubiges oder Frommes. Und darum, christliche Ehe-Therapie ist manchmal fast kontraproduktiv. Uns hat es geholfen, ganz nüchtern an unsere Dynamiken herzuschauen. Mir hat geholfen, die Ausbildung zum Sozarbeiter. Da habe ich mit dem mit sehr emanzipierten Frauen gesoffen in der Ausbildung. Die haben mich als Oberländer, Wildwest-Cowboy, Sozarbeiter manchmal an die Kasse genommen. Und mir hat das geholfen, andere Lebensentwürfe, komplett andere Denkweisen, als aus dem Ghetto, wo ich rausgekommen bin, kennenzulernen, zu akzeptieren und dann bei mir selber anzuschauen. Ich glaube, das sind die Punkte, die uns geholfen haben, oder die schwierigen Zeiten durchzugehen. Mhm. Aber es hat immer eins können sagen, ich will nicht mehr. Und manchmal sind wir knapp vor dem gestanden. Ich sage, wir hätten auf jeden Fall mehr Gründe gehabt zum Scheiden als Haufen Leute, die ich in Scheidungen beraten habe. Ich habe immer gedacht, warum sind die auseinander? Da hätten wir ja längstens so können.
Mhm. Du hattest zusammen 4 Jungs und zeitweise eben auch Pflegekinder gehabt. Und du sagst rückblickend, das ist die grösste Herausforderung von deinem Leben, das Vater sein, das Vater werden.
Genau. Aber weil ich kein Bild hatte, was eigentlich ein Vater soll, habe ich das schmerzhaft müssen lernen. Ich würde sagen, bei den ersten 3 Kindern bin ich nicht richtig Vater gewesen. Das ist so ein bisschen nebenbei. Und ich habe meine Rolle lange nicht so gefunden. Ich habe auch kein Coaching der in Anspruch genommen, was ich sehr bedauere. Ich war immer so engagiert gewesen, dass ich das aber auch nicht gemerkt habe. Und erst, mir ein Nachzügler, der Jüngste, der ist 5 Jahre nachher gekommen, weil die Frau nicht nachgegeben hat und noch 14 wollte. Bin ich nachher erst beim 4. Kind, wo ich schon in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet habe, eigentlich richtig Vater geworden.
Das ist noch speziell, dass du das so sagst. Wie hat sich das für dich gezeigt, dass du kannst sagen, so, jetzt bin ich Vater geworden?
Ja, ich habe gemerkt, dass es mich brauchte, dass ich da etwas reingeben kann. Dass ein Vater nicht nur zum Zeugen da ist und dann by the way, sondern eben, dass ich auch so prägen im Zusammensein. Einfach, es hat eine gewisse innere Ruhe gebraucht, für können, meine Rolle als Vater zu finden. Aber hat auch Zeit gebraucht.
Und das war eben in der Zeit, wo du nach all diesen Gestürmen mit deiner Frau in einen festen Job in einer Behörde gefunden genau. hast. Also ein Jobprofil, das dich ein paar Jahre vorher noch hat, genau. überall hergejagt.
Sicher nie in einer Verwaltung arbeiten. Mhm. Die Langweiler und ich hatte wirklich furchtbare Bilder gehabt. Oder? Ich war stolz, ich war selbstständig. Ich hatte eben keinen Chef gehabt. Und gut, ich bin dann auch Leiter geworden von einem Sozdienst. Und hatte wieder eigentlich nur einen politischen Vorgesetzten gehabt. Aber doch bin ich wirklich dort in einen Rahmen reingekommen, der abgesteckt war. Und das war für mich so hilfreich. Es hat auch mal, ich konnte mich entwickeln und in andere Gebiete rein. Ich hatte zum Beispiel keine Hobbys mehr gehabt. Ich hatte das jahrelang völlig, ungeistlich gefunden, Töff zu fahren, obwohl ich es eigentlich immer gerne gemacht hätte. Mhm. Und ich hatte einen Kollegen, so einen Halbchrist, der mich dann zum Beispiel das Töff-Fahren reingenommen hat. Zeitlang habe ich dann Töff gefahren zum Ausgleich. Mittlerweile finde ich es blöd, weil ich eh schnell unterwegs war und mehr Regeln hatte. Und das wäre nicht gut gewesen für meinen Ausweis oder für meine Gesundheit. Und,
also irgendwie ist dort eine grosse Veränderung reingekommen. So mit dieser Entscheidung also, ich gehe jetzt in einen festen Beruf, ich nehme da jetzt einen festen Job an in der Behörde. Was hat dazu geführt, dass du da diesen Schritt hast können machen?
Also das hat sicher mit zu merken, dass ich an Grenzen komme, oder? Also wenn du immer gestresst bist, kannst du eben in der Ehe, in der Familie, daheim dem nicht gerecht werden. Und ich habe nicht mehr gerne so gestresst sein. Und das hat mir geholfen. Also für mich ist in die öffentliche Verwaltung, obwohl viele ja jammern, ist es für mich eine Entstressung gewesen. Einfach, dort hat es auch ein Stück weit Demut gebraucht, zu anerkennen, dass ich Grenzen habe. Dazu hat eben auch gehört, so, nach 40 zu merken, dass meine Engagiertheit und meine Aktivität, meine Hyperaktivität eben eigentlich eine ADHS-Thematik im Hintergrund hat und ich nicht so ein super geistlicher Mensch bin, wie ich immer gemeint habe, sondern ich einfach ein triggerter Typ bin, der immer nach irgendwelchen Kicks und Abenteuer gesucht hat. Und das zu erkennen, zu anerkennen, nicht wegzulügen, hat eben zu Demut geführt, nicht mehr gängig müssen, so eine Siebensicht sein.
Mhm. Und hat dir das dann eben auch geholfen, so ein bisschen die Vaterrolle mehr reinzuführen?
Genau, die Sachen gehen dann parallel miteinander. Mhm. Oder?
Was hat sich nachher bei dem Vatersein für dich verändert? Also, wie hast du dich als Vater verändert so in dieser Zeit?
Ja, also, oder dort hat er zugehört, nicht nur wollen, Regeln durchzugeben. Also, müsst ihr vorstellen, meine Kinder sind auch sehr zielorientiert und dominant, so wie wir auch. Und das war durchaus in der Erziehung etwa die mal eine Herausforderung gewesen. Und, einfach können anfangen zu lassen, dass ob bei meinen Kindern wie bei mir auch Sachen gibt, die nicht so ideal sind und die zu akzeptieren und nicht wollen hererziehen, wollen grad biegen, sondern lassen mit Sachen, die suboptimal sind, gehen. Vielleicht auch Träume, die du hattest, loslassen. Ich gebe ein Beispiel. Ich bin gerne ins Militär gegangen, beim Abfahren war im Militär, ich habe das geliebt. Das hat mir aber immer 3 Wochen Ferien gegeben. Von der Familie, sage ich mittlerweile, wenn ich in die Weckers gegangen bin. Und ich habe mir gewünscht, dass meine Kinder ins Militär gehen. Es ist keiner ins Militär gegangen. Die haben auch Zivildienst gemacht und lernen Babys wickeln und so. Das hat mich anfänglich genervt, oder? Dass meine Frau so viel Einfluss hatte auf die Kinder. Und mittlerweile habe ich Freude. Die haben etwas Sinnvolles gemacht und sie nicht rumkäpseln, obwohl ich das eigentlich noch cool gefunden hätte.
Mhm. Also du hast weniger rumkommandiert daheim und bist mehr einfach da gewesen.
Ja. Mhm. Und habe innere Bereitschaft gehabt, auch Sachen auszuhalten.
Mhm. Was bereust du am meisten, wenn du auf deine Vaterschaft zurückschaust?
Aber wenn ich zurückschaue, bereue ich sehr, dass ich keine Coachings hatte oder nicht offen war, nicht hergelost habe. In den jungen Jahren bis so, eben Ende 30, schon früher die Demut zu haben, weniger zu machen, mehr im Sein zu sein und nicht immer im Aktivsein. Oder? Mhm. Wenn ich früher die innere Ruhe gefunden hätte, die ich heute habe, habe ich das Gefühl, wäre ich in manchen Bereichen auch meinen Kindern mehr gerecht worden. Mhm. Und das bereue ich. Die Zeit kannst du nie mehr zurückholen. Darum sage ich heute, junge Väter, die so super engagiert sind, wagen auch, das in Frage zu stellen, auch wenn es wunderbar tönt. Oder? Mhm. Oder du bist Referent hier gewesen, bei der Veranstaltung dort gewesen. Oder es gibt die ernste Sache, eben auch noch 2 Jahre beim Fernsehen gearbeitet, als Schuldenberater. Ich war so hyperig unterwegs gewesen. Und eigentlich die Zeit, die ich gegen raus immer gegeben habe, die hat innen gefehlt. Und das bereue ich.
Und auf was bist du stolz?
Stolz, dass meine Frau und ich die Jahre gleich auch zusammen überlebt haben. Stolz ist ein schwieriges Wort. Mehr dankbar, dass wir das überlebt haben und eigentlich auch durch alle Wirrnis durch irgendwie stolpernd unseren Weg gefunden haben. Mhm.
Du suchst ja immer noch sehr gerne Lösungen, oder? Du tust Sachen gerne auflösen, wiederherstellen. Du tust dich auch gerne in deine Werkstatt zurückziehen. Du tust werkeln, schrauben, reparieren. Mhm. Was löst das denn in dir aus, wenn du kannst Sachen wieder zusammenfügen oder reparieren?
Ja, ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich nur geflickt. Oder irgendetwas, das kaputt gegangen ist, vielfach frühkindliche Sachen, die vermurkt wurden im Menschenleben, wo ich dann im Rahmen von Sozialarbeit herausgefordert war, dort, sei es mit Suchtthemen, Vergangenheitsbewältigung, Finanzen, die gecrasht sind. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als die letzten 40 Jahre kaputt nichts geflickt. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, ich habe mal den Vers gelesen vom Jesaja, er wird der glimmende Docht nicht auslöschen und das Knickte, der knickte Strohhalm wieder aufrichten. Und dort habe ich wie
also
Tränen, Gott. Ja genau, Gott, und dann habe ich wie Tränen bekommen, ist mir jetzt mal aufgefallen, hey, Das ist meine Passion. Eine glimmende Tocht nicht kaputt zu machen, nicht auszulöschen, sagen, es hat keinen Wert mehr, sondern die glimmende Tocht wieder zum Blühen, zum Brennen bringen. Und das zieht sich durch. Ich habe schon als kleines Kind immer an Mutter Sachen gepflegt. Das ist eine gewisse Begabung. Ich habe dann zuerst einen technischen Beruf gelernt. Und bis heute, später mit den Kindern dann die Handys gepflegt, der ganzen Nachbarschaft. Und vor Schule haben sie Kassettengerät gebracht. Papa, kannst du das flicken? Ich habe die Lehrerin gesagt, mein Papa kann das auf alle Fälle. Und einfach bis heute so eine Passion, das Kaputtige wieder gut zu machen, es ist eigentlich auch etwas Nachhaltiges. Ich helfe manchmal bei einem Repair-Café mit. Weil ich einfach finde, wir sind so eine Wegwerfgesellschaft und mit wenig Wissen kann man manchmal eigentlich ganz vieles gut machen. Mhm. Und heute mit dem Internet sowieso. Oder? Viele Fragen frage ich heute keine und habe sehr schnell die Antwort. Ich weiss nicht, wie ich es mache.
Aber du gibst der Ruhe und so am Sein mehr Raum in deinem Leben als früher. Du schaust gerne in die Berge. Wir hocken hier in deiner Küche und wenn wir da raus schauen, sehen wir, ja,
es ist ein
bisschen jungfrau, ja, genau. Ja, man sieht es, es ist ein bisschen vernebelt, aber man sieht die Kontur auch. Hockst du ja gerne manchmal mit einem Glas Wein. Was löst es in dir aus, wenn du da kannst raus schauen in die Natur, in die Berge?
Ja, einfach Dankbarkeit. Ich erlebe Gott als Realität schon, wenn ich betrachte, was da in der Natur ist, dann kommt einfach eine Demut, dann kommt eine Ehrfurcht über mich. Ich bin eigentlich nicht sehr ein religiöser Mensch. Vielleicht gerade durch die frühkindliche Vermurksung in diesem frommen, super frommen Setting habe ich also sehr Abstand genommen von frommem Gerät und fromm Blabla. Aber wenn ich in die Natur hineinschaue, dann habe ich einfach nur Ehrfurcht. Und ich muss mir mega Mühe geben, wenn ich die Natur betrachte, nicht an Gott zu glauben. Ja, wer hat es denn sonst gemacht?
Du hockst ja gerne auch mit deiner Frau, oder? Ihr habt das Haus vor ein paar Jahren gekauft, wo eure Kinder schon draußen waren. Ihr habt nochmals ein einen neuen Lebensabschnitt in Angriff genommen. Deine Frau hat wirklich auch nochmal, nachdem das Kind draussen war, beruflich, also sie hat angefangen studiert, hat vor kurzem, also jetzt mit 60 auch noch einen Master gemacht, ist noch so voll ins Berufsleben reingetaucht. Was sind noch so deine Träume, deine Gedanken, wenn du an die nächsten Jahre denkst?
Mir ist es wichtig gewesen, nach den Jahren, wo ich meine Frau manchmal daheim zurückgebunden habe, zu helfen, dass sie sich auch entwickeln kann. Und so nach 50, die letzten 10 Jahre, wo sie da studiert hat und so, habe ich irgendwie mehr angefangen, intern um die Sachen zu kümmern. Und es macht mir eigentlich auch Freude.
Also im Haushalt und
genau,
im Haus.
Genau. Und das gibt mir einen Ausgleich. Ich muss aufpassen, dass sie nicht ausbrenne. Es gibt in der Sozialarbeit Leute, wenn sie lange die schwierigen Geschichten erlebt haben, die werden ein bisschen kalt, ein bisschen zynisch oder sie werden dünnhütig. Und ich habe mir immer gewünscht, dass sie nicht zynisch werden. Und ich bin dünnhütiger geworden. Also, vorletzt habe ich eine Geschichte gelesen von dieser Muriel, die mit dem Velo umgekehrt ist, im Rennen und gestorben ist. Dann sind mir Tränen gekommen. Oder? Weil ich fühle, was die Mutter jetzt gerade fühlt, wo das die Enttäuschung so erlebt hat. Und ich bin dünnhütig geworden und da brauche ich einen Ausgleich. Und mein Ziel wäre, ja, jetzt ist schon Klima, steht Pension, da in ein paar Jahren würde ich dann aufhören, in der Verwaltung zu arbeiten und Zeit haben, weiterhin für Menschen, wo es einfach nicht so gut geht. Und ich hätte auch noch Lust, nochmal ein paar Projekte zu gründen. Ich habe Ideen, die ich jetzt nicht umsetzen konnte, weil ich sonst wieder in Stress wäre gekommen. Aber ich habe noch Ideen. Wir haben viel zu wenig niederschwellige Angebote. So viele Leute sind mit der Bürokratie überfordert. Nicht nur mit der Finanzverwaltung, sondern eben generell all das hochschwellige Zeug, das wir haben. Viele Leute mit dem Internet überfordert. Und weil ich einen technischen Hintergrund habe, ich könnte mir auch noch vorstellen, nochmal so eine ganz niederschwellige Beratungsstelle aufzubauen. Ich würde nicht nichts machen, dann muss man nicht Angst haben.
Okay, ja, ich merke es. Da habe ich keine Angst. Wenn du zurückschaust, jetzt eben das ganze Leben, wo wir jetzt darüber geredet haben, mit all diesen ja, intensiven Erfahrungen, mit all diesen Grenzerfahrungen, Was sind so die grossen Learnings, die du ziehst aus deinem Leben?
Also, mir ist es ganz wichtig, Gang an deine Grenzen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin an meine Grenzen gegangen in den 20er oder 30er Jahren. Aber wenn sie gekommen sind, dann los her und mach Korrekturen. Das habe ich können, dank dem, dass ich hartnäckige Frau hatte und mich auf meine Grenzen hingewiesen hat. Und was mir auch ganz wichtig dünkt, leb mit diesen Pfählen, die vielleicht im Fleisch hat. Der Paulus hat das gebracht. Er hat gesagt, ich habe einen Pfahl im Fleisch. Etwas, das immer wehtut, das geht nicht weg.
Also der Paulus im Neuen Testament.
Im Neuen Testament, noch, genau.
Noch sagen, der redet eben von so einem Stachel im Fleisch, oder?
Genau.
Von so einem Pfahl im Fleisch, der nicht weggeht.
Genau. Und es gibt in allen Leben, wo ich begegnet bin, so Stacheln im Fleisch. Und fromme Leute haben manchmal die Neigung, die wegzubetten, wegzunegieren, wegzuheilen. Und vielleicht ist die Weisheit, die ein Stück weit auch zu akzeptieren, zu inkludieren ins Leben. Und weil das führt auch zu Demut. Dass ich bin ein Mensch, der bedürftig bin. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, früher wollte ich der Krieger sein für Gott. Martin, der Krieger des Marsgottes heisst das, glaube ich. Und ich musste lernen und durfte lernen, ich kann einfach Kind sein. Oder? Und wenn ich Kind bin, kann ich vielleicht auch mal etwas Gutes machen für die Welt, aber ich bin Kind und bin nicht Krieger. Mhm. Dazu braucht es Demut, aber das finde ich.
Und was würdest du sagen, was ist dein Stachel? Weißt, kannst du ein konkretes Beispiel machen? Was ist so ein Stachel in deinem Fleisch, wo du sagst, da kann ich noch so viel beten, da kann ich noch so viel glauben, das ist echt eilig.
Meine Hyperaktivität, meine Ungeduld, dass ich ein aufbrausendes Naturell habe, mit allen Vor- und Nachteilen, ist zum Beispiel so etwas, oder, wo ich mir anders würde wünschen, aber es ist immer wieder auch da. Muss ich akzeptieren, manchmal bei Leuten entschuldigen, das gehört auch dazu. Und das kann auch durchaus auch Beziehungen schaffen.
Und da hilft Demut ja auch ein bisschen, oder?
Ja, schwerst, oder?
Mhm. Was gibt dir Hoffnung?
Für mich ist es wirklich eben so, dass ich so viele schwierige Lebensgeschichten begleitet, dass ich eigentlich hoffnungslos werden könnte. Und mir gibt Hoffnung eigentlich, dürfen zu glauben, dass es mal ein Endgericht gibt. Nicht ein Endgericht, wo die Leute nachher in die Hölle geschmissen werden, sondern ein Gericht, wo der Schöpfer sagt, was gerecht ist. All die Leute, die missbraucht wurden, die unterdrückt wurden, die beschissen wurden, die geschlagen wurden, vergewaltigt, die ein Unrecht ist gesehen, dass jemand mal Gerechtigkeit spricht. Die Hoffnung wollte ich mir nicht nehmen und darum halte ich nach wie vor am Glauben fest, weil auch nicht mehr so religiös wie früher, aber dafür vielleicht umso tiefgründiger. Nicht mehr so plakativ wie früher, aber gründeter drinnen. Die Hoffnung gibt mir eine Resilienz, für an dieser Welt nicht zu verzweifeln.
Mhm. Du bist jetzt religiös oder weniger religiös als früher, aber wie muss ich mir das vorstellen, jetzt der Glaube und die Hoffnung, die du hast, dass da eine Kraft ist, die richtet, also mehr im Sinne von aufrichtet, als einfach so straft. Wie sieht denn die Glaube im Alltag aus? Also tust du beten? Oder tust du, also wie lebst du im Alltag?
Ich habe heute viel so eher so Gebet, oh Gott, hilf mir Sünder, bist mir gnädig, also als dass ich die ganze Welt retten. Es sind so kurze Sequenzen, manchmal in der Nacht, oder, wo ich ganz innerlich ruhig bin, kann ich probieren, den Rat zu suchen. Gott ist für mich auch immer ein Stück weit unverständlich. Er ist ein Mysterium und ich will ihn einfach suchen, weil wenn ich nicht mehr suche, dann habe ich verloren. Oder? Dann bin ich in der Blindheit, in der Dunkelheit, dann bin ich ein Stück weit hoffnungslos. Ich brauche das, den Gott zu suchen, aber ich weiss auch, dass ihn auch nie so finden würde, wie ich mir das wünschen würde. Aber das ist auch nicht das Problem. Es hat mal einer gesungen, Gott, ich suche dich, solange ich deine Spur nicht verliere. Und das ist irgendwie etwas, wo ich es beschreiben könnte. Ich bin ein Suchender geworden. Und das wiederum bringt mich eben auf die Ebene mit ganz vielen anderen Suchenden, die auch durchs Leben stolpern. Mhm. Und ich kann im besten Fall sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich bin ein Bettler und dort gibt es Brot. Aber vielleicht hat es heute gar kein Brot. Weißt, es gibt auch die Leute, wo es nie besser wird, obwohl sie glauben. Und das halte ich heute einfach aus. Und früher hatte ich eben einen frommen Spruch drauf gehabt, und das finde ich ziemlich schlimm mittlerweile.
Was hast du jetzt heute noch vor? Was steht noch auf deinem Programm heute?
Ganz etwas Ungeistliches. Mein Sohn muss das Auto prüfen und wir haben noch einen Defekt gefunden und das tun wir jetzt noch flicken.
Ah, schön, noch etwas zum Flicken.
Ja, genau.
Danke vielmals. Martin, ja. Dass du mir da hast Einblick gegeben in dein Daheim und auch in dein Leben.
Ja, danke, dass du Interesse gezeigt hast und ich hoffe, es sei nachvollziehbar gewesen, was ich da erzählt habe und ich habe niemand gelangweilt dabei.
Ich glaube es nicht, nein. Der Martin von Kenu hier im Vis-à-vis und ich wage zu behaupten, dass er ganz sicher niemand gelangweilt hat mit seinen Erfahrungen. Ich nehme aus diesem Gespräch mit, Grenzen gibt es, Grenzen sind sinnvoll und Grenzen akzeptieren tut gut. Was nimmst du mit aus diesem Gespräch? Erzähl es uns und kommentiere. Wir freuen uns über dein Feedback. Und wenn es dir gefallen hat, dann kannst du es auch mit einer finanziellen Spende ausdrücken. RF Media produziert die Podcasts nämlich dank Spenden. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder zurück am Donnerstag mit einem neuen Vis-à-vis mit meiner Kollegin Ruth Stutz. Bis dann wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.